Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Buchzeichen.
Präsentiert von buch.ch, Ihrer Schweizer Online-Buchhandlung.
Und heute Nachmittag reden wir von einem Buch, das Furore macht und für Gesprächsstoff sorgt. Und das auf dem Pausenplatz, aber auch zuhause, bei Jugendlichen, bei Eltern oder sogar auch Grosseltern. Es ist ein Jugendbuch mit dem Titel Erebus. Drin geht's um ein Computerspiel, das die Grenze zwischen der virtuellen Welt und der realen Welt verwischt. Wir hören kurz rein, wie die Werbung für das Buch tönt.
Es sieht aus wie ein Spiel. Doch es ist kein Spiel. Es geht um Leben und Tod. Und nur wer das Spiel mitspielt, hat eine Chance zu überleben. Erebus. Ein Buch, das genauso süchtig macht wie das Spiel, das es beschreibt. Erebus. Wehe, wenn es dich packt.
Britta Spichiger, Literaturredaktorin von der RSS. Hat es euch gepackt, das Buch Erebus?
Ja, die Werbung, die klingt ja sehr dramatisch und es ist tatsächlich auch sehr ein spannendes Buch. Wenn man einmal ein bisschen reinkommt, dann kann man nicht mehr aufhören lesen. Es ist aber auch ein Buch, das einen Haufen Fragen aufwirft, weil es eben die Grenzen zwischen der Wirklichkeit und der virtuellen Welt verwischen. Und für ein paar Jugendliche im Buch ist es dann tatsächlich so, dass die virtuelle Welt wichtiger wird als die Realität.
Um was geht es denn in dieser Geschichte?
An einer Schule in London verteilen Schülerinnen und Schüler heimlich ein Computerspiel, eben Erebus. Und wer es startet, kommt nicht mehr los davon. Die Regeln dazu, die sind sehr streng. Jeder hat nur eine Chance und er darf mit niemandem darüber reden, muss immer allein spielen. Wer gegen diese Regeln verstoßt oder seine Aufgaben nicht erfüllt, der die fliegt raus und kann Erebus auch nicht mehr starten. Für ein Computerspiel dann weiterzukommen, muss man in der Wirklichkeit Aufgaben lösen. Das heisst, man muss den Computer abschalten, muss vor die Türen gehen, dort in der wirklichen Welt eine Aufgabe lösen und dann kann man wieder zurück an den Computer spielen.
Mhm. Aber das ist ja eigentlich noch nichts so wahnsinnig Spezielles. Es gibt ja schon so Spiele, wo Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der realen Welt Aufgaben lösen müssen.
In diesem Fall ist aber das Irritierende, dass man gerade von Anfang an nicht mehr weiss, wo die Realität aufhört und die virtuelle Welt anfängt. Hier hören wir zum Beispiel einen Ausschnitt, wo der Computer darauf besteht, dass ihm der Nick, das ist die Hauptperson vom Buch von Erebus, das ist eben die Hauptperson, der Nick, der wird ja auch süchtig nach dem Spiel. Und in dieser Szene, die wir hören, besteht der Computer darauf, dass ihm der Nick seinen richtigen Namen sagt.
Dies ist Erebus. Wer bist du? Nick überlegte nicht lange. Er würde den gleichen Namen wählen, den er schon bei einigen anderen Computerspielen verwendet hatte. Ich bin Gargoyle. Nenne mir deinen Namen. Gargoyle. Deinen richtigen Namen. Nick stutzte. Wozu denn das? Okay, dann würde er einen Vor- und einen Nachnamen liefern, damit es endlich weiterging. Simon White. Der Name stand da. Rot auf schwarz, und ein paar Sekunden passierte nichts. Nur der Cursor blinkte. Ich sagte deinen richtigen Namen. Ungläubig starrte Nick auf den Bildschirm und hatte einmal mehr das Gefühl, als würde jemand zurückstarren. Er holte tief Luft und startete einen neuen Versuch. Thomas Martinson. Wieder blieb der Name einige Augenblicke lang unkommentiert stehen, bevor das Spiel antwortete. Thomas Martinson ist falsch. Wenn du spielen möchtest, nenne mir deinen Namen. Es gab keine vernünftige Erklärung dafür. Möglicherweise war es ein Softwarefehler und das Spiel würde überhaupt keinen Namen akzeptieren. Die Schrift verschwand, zurück blieb der rot blinkende Cursor. Plötzlich fürchtete Nick, das Programm könnte abgestürzt sein oder sich bei der dritten falschen Antwort selbst sperren. Wie ein Handy nach drei falschen PIN-Eingaben. Nick Dunmore. Er tippte, halb in der Erwartung, dass auch die Wahrheit zurückgewiesen werden würde. Stattdessen flüsterte das Programm ihm seinen eigenen Namen ins Ohr. Nick Dunmore. Nick Dunmore. Nick Dunmore. Wieder und wieder wurden die Worte wie eine Parole von einem wispernden Wesen zum nächsten weitergegeben. Der Willkommensgruß einer unsichtbaren Gemeinschaft.
Und das ist eben der Anfang von dieser irritierenden Geschichte. Der Nick fängt das Spiel an zu spielen und für das er eben in dieser fiktiven Welt von Erebos aufsteigen kann, muss er Aufgaben lösen in der Realität.
Und wie muss man sich denn die fiktive Welt von Erebos vorstellen?
Das ist eine kriegerische Welt. Jeder Spieler, jede Spielerin ist entweder ein Barbar, ein Vampir, ein Zwerg, ein Werwolf oder ein Katzenmensch. Und für weiterzukommen, muss man kämpfen und verschiedene Schlachten überleben. Es ist sehr eine brutale Welt. Man kann aber immer höher steigen und eine bessere Ausrüstung oder bessere Waffen bekommen, wenn man Aufgaben löst. Das sind aber eben die Aufgaben, die man wieder in der wirklichen Welt lösen muss.
Und so Aufgaben, nehme ich an, kommt jetzt auch der Nick, die Hauptfigur vom Buch über.
Am Anfang sind das ganz einfache Aufgaben. Er muss zum Beispiel mit der U-Bahn fahren und irgendwo in London gehen, eine Kiste abholen und sie an einem anderen Ort wieder abliefern. Aber die Aufgaben werden immer anspruchsvoller und irgendeinmal kommt der Moment, wo Erebos von ihm fordert, einen Mensch umzubringen, seinen Lehrer zu vergiften. Und das ist der Moment, wo der Nick sich entscheiden muss. Kann er sich lösen von Erebos, von dieser virtuellen Welt und damit auch von seiner Sucht? Oder ist er schon so weit süchtig und manipulierbar, dass er bereit ist, ein Verbrechen zu begehen, ein Verbrechen in der Realität?
Das ist also die zentrale Frage, wo das Buch Erebos stellt. Was passiert, wenn die virtuelle Welt immer mehr in die reale Welt überschwappt? Wie manipulierbar wird man? Wir wollten ja wissen, was Schülerinnen und Schüler darüber denken.
Ja, mit einer Schülerin und einem Schüler von der 7. Klasse von der Kreisschule Biberistlohn Amasek geredet, mit der Sophie Paratori und dem Yannick Kurt. Und sie haben mir als erstes erzählt, was ihr persönlicher Eindruck ist von Erebos. Das ist schon immerhin rund 500-seitiger Schmöcker.
Eigentlich ziemlich gut. Am Anfang war es einfach ein bisschen komisch, weil man nicht gerade gewusst hat, was er genau meint, der Schreiber. Ja, nachher bin ich eben gefasst von diesem Buch. Dann habe ich in einem Tag sicher 300 Seiten gelesen nacheinander.
Mir hat die Geschichte Welts imponiert und gefallen, weil geschrieben ist sehr gut. Und auch das Spiel, das tut ja seine Mitspieler kontrollieren und alles. Und das finde ich einfach Welts spannend und ist packend.
Ist es für euch ein realistischer Roman, also etwas, was tatsächlich passieren könnte, oder ist es eher Science Fiction?
Ja, für mich ist es eigentlich realistisch. Für mich war es eigentlich fast einmal so gewesen. Nur habe ich dann, sind nachher meine Eltern reingekommen und haben es mir nachher verboten.
Also was heisst denn das? Du bist auch einmal wirklich so in einem Spiel gewesen?
Ja, also ich habe mir einfach ein Spiel gekauft, das habe ich nachher angefangen zu gamen. Nachher sind meine Eltern gekommen und haben mich gefragt, was das für ein Spiel ist. Dann habe ich gesagt, das ist ein Kriegsspiel, das ich eigentlich gar nicht spielen darf. Ja, dann haben sie mir es verboten.
Mit wem könntet ihr euch eher identifizieren? In dieser Geschichte, Erebos, ist es ja so, dass die Leute total süchtig werden und eigentlich nichts mehr anderes machen wollen, als spielen die ganze Zeit. Dann gibt es aber auch die anderen, die dem eher kritisch, skeptisch gegenüberstehen. Wer ist euch da näher?
Ich glaube, am Anfang würde ich es ausprobieren und mal anfangen zu spielen. Und wenn es mir gefallen, wenn ich nicht abstrakte Sachen für das Spiel machen müsste, würde ich weiterspielen. Aber wenn ich würde merken, dass das Spiel nur noch den ganzen Lebensinhalt von einem Tag einnimmt oder von einer Woche, würde ich, glaube ich, aufhören damit und würde eher skeptisch hingegen sein, weil es kann nicht sein, dass dein ganze Leben nur aus einem Spielspielen besteht.
Wieso hast du das Gefühl, wert das so? Also würde es einfach zu dominant für dein Leben? Es hat nicht mehr anders Platz.
Ja, ich glaube, es wird schon zu dominant werden, weil ich habe ja noch im richtigen Leben Freunde. Ich habe ja nicht virtuelle Freunde. Ein Spiel ist ja nicht ein virtueller Freund. Es ist ja einfach nur eine Ablenkungsmöglichkeit aus Filmen aus dem Leben. Das gibt es ja auch. Es ist einfach ein Spiel, ersetzt nicht die richtigen Freunde, die du im Leben hast.
Wie ist es bei dir, Yannick? Identifizierst du dich jetzt eben mit jemandem, der wirklich süchtig wird und fast nicht mehr anders denken kann, oder jemandem, der dem Ganzen ein bisschen kritisch gegenübersteht?
Ja, ich bin etwas zwischendrin. jetzt habe ich gerade ein neues Spiel ausprobiert und dann war es wirklich so, gewesen, dass ich bis nachts um 11 Uhr gespielt habe. Ich habe nichts gemerkt vor der Zeit. Aber wenn es nachher irgendwie so ein komisches Spiel ist, wie zum Beispiel Krieg oder so, die habe ich irgendetwas dagegen und meine Eltern auch. Die verbieten es mir nachher. Ja.
Und eben das, was Sophie sagt, siehst du das auch so, dass man muss probieren, irgendein Gleichgewicht zu finden zwischen wirklichen Leben in Anführungszeichen und eben diesen Spielen?
Ja, sicher. Ja, man hat ja Kollegen, aber auch in der virtuellen Welt hat man auch Kollegen. Es könnten auch die gleichen sein, man weiß es ja nicht.
Was hat dir an dieser Geschichte von Erebos am meisten zu denken gegeben?
Das Spiel eben wirklich weiss, wie das er ist, wie das sein Name geht, wo das er wohnt, in welchem Land.
Ich glaube, am meisten haben wir zu denken gehabt, dass das Spiel gewusst hat, dass das, was du gerne hast, was du für Lieblingssachen hast, dass das dich kontrolliert, dass das dich überwacht, dass sogar menschliche Sperre gibt in diesem Buch, wo die dich überwachen und fotografieren und sogar probieren, Leute zu zermorden. Das hat mir schon ein bisschen zu denken gegeben. Und einfach so ein Spiel mit so einer Intelligenz, dass es weiss, das und das hat sie oder er gern und das muss er haben. Das finde ich schon noch ein bisschen beängstigend.
Eben, es gibt ja so eine Szene, wo der Nick ein T-Shirt geschenkt bekommt, wo er sich wünscht, wo eigentlich nur sein Bruder weiss davon. Und plötzlich muss er eben annehmen, dass der Computer das auf irgendeine Art erfahren hat. Und das ist eben nachher so ein Beispiel, wo ihm dann wirklich auch ihm Angst macht. Die Spieler von Erebos, die müssen ja, für weiterzukommen, immer schwierigere Aufgaben lösen. Am Anfang vielleicht mal nur eine Kiste abholen und an einen anderen Ort bringen. Aber irgendwann überkommt jemand den Auftrag für einen Mord. Was denkst jetzt du, wenn eben die virtuelle Welt quasi immer mehr auch in die reale überschwappt?
Ja, es macht einem schon Angst, wenn es wirklich überschwappt. Aber es kann eben schon passieren, dass das so wird. Ja.
Kannst du gerade irgendein Beispiel denken oder wenn das passieren könnte?
Ja, wenn man fast jeden Tag gamet, zum Beispiel irgendwie ein Kriegsspiel wie Battlefield, ja, und dann kommt man nicht mehr von dem los, dann wird man aggressiv, man verliert seine Freunde.
Ja, ich glaube, der Janik nimmt mir das Wort gerade aus dem Mund. Es ist auf der einen Seite ist es gefährlich, weil diese Spieler, es gibt süchtige Spieler, zum Beispiel nach einem Ballergame, wo nachher die Realität nicht mehr von der Wirklichkeit unterscheiden kann. Und wie zum Beispiel so Gestörte einfach in die Schule gehen und das Gewinn und einfach alle Leute erschießen. Das ist für mich die Grenze des Spielens, dann sollte man aufhören. Aber solange man noch Kontrolle hat über das, was man steuert und noch klüger ist als das Gerät selber, dann finde ich es noch realistisch, dann kann man sagen, ja, es geht. Aber sonst würde ich sagen, stopp, hör auf. Weil es bringt ja nichts, wenn der Computer dich kontrolliert, weil der ist gemacht, um dir zu helfen eigentlich, aber du musst ihn nutzen können.
So ist es doch. Die Kontrolle über einen Computer behalten, das ist das Wichtigste. Das sagen jetzt auch die beiden Teenager, Sophie und Janik, die Erebos gelesen haben. Noch bis um 2:30 reden wir über das Jugendbuch, das von einem Computerspiel erzählt, wo Realität und virtuelle Welt verschwimmen. Peter Spichiger, kann man denn etwas darüber sagen, wie realistisch das so ein Szenario überhaupt ist? Oder ist das einfach eine Geschichte so, wie sie wahrscheinlich nie wird stattfinden, wirklich im Leben?
Ja, ich habe über das mit dem Guido Berger geredet. Er ist Digitalredakteur bei DRS1 und ihm die Frage auch gestellt. Und er hat gesagt, das sei ein realistisches Spiel und etwas Gängiges auch im Internet, dass man eben in der Realität Aufgaben muss erledigen und durch das kann besser werden. Es gibt aber noch eine weitere zentrale Frage bei Erebos. Eine, die Sophie vorhin auch angesprochen hat, nämlich eben das Kontrollen über einen Computer zu behalten. Bei Erebos ist es ja so, dass man eben lange nicht weiss, was hinter diesem Programm oder hinter diesem Spiel steckt. Also, wie weit das Menschen andere mit diesem Computerspiel manipulieren oder wie weit das sich Computer auch verselbstständigen können. Eben, wenn wir an das Beispiel vom Anfang zurückdenken, wo der Computer darauf beharrt hat, dass der Nick ihm seinen richtigen Namen sagt, das gibt ihm ja schon ein bisschen zu denken. Und auch über das habe ich geredet mit dem Guido Berger, Digitalredakteur. Er hat gerade als erstes Antwort gegeben auf die Frage, wie realistisch dass es denn ist, dass ein Computer eben aufgrund von Recherchen, die er vorher im Internet gemacht hat, dass ein Computer eine einigermassen vernünftige Unterhaltung führen kann.
Das ist aktuell auch so eine Richtung, wo eigentlich die meisten damit arbeiten. Das ist das, was die Computer den Vorteil haben sozusagen gegenüber den Menschen, dass sie sehr schnell können auf ganz viele Informationen zugreifen und durch das Zusatzwissen Intelligenz vorspielen sozusagen. Aber eben je nach Anwendung geht es manchmal trotzdem immer noch sehr schnell, dass man merkt, dass es kein Mensch ist dahinter.
Aber ist es dann auf eine Art gleich möglich, dass man eben so eine andere Wirklichkeit eigentlich kreieren kann?
Ich glaube, es passieren in diesen virtuellen Welten Sachen, die reale Einflüsse haben. Also wenn ich mit anderen Leuten zusammenspiele, dann weiss ich ja, dass dort reale Leute dahinter sind und die ganzen Mechanismen, die dann anfangen zu spielen, also sozialer Druck zum Beispiel, oder ich möchte dabei sein, ich möchte besser sein als jemand anderer, ich möchte mehr Zeit drin hineinstecken, das sind alles reale Empfindungen, oder? Weil es um mich geht als reale Person, weil es um die andere Person geht, die auch real ist, und die komische virtuelle Welt dazwischen ist mehr so eine Ebene, die das einfach ermöglicht. Aber die Gefühle sind echt, oder? Es sind keine künstlichen Gefühle, die entstehen. Also das ist, denke ich mir, eigentlich eher das, also dass die virtuellen Welten so eine Art wie reale Gefühle ermöglichen, dass es dort dann etwas passiert, wo in die Realität überschwappt.
Jetzt gibt es auch Theorie oder Leute, die sagen, die Programme verselbstständigen sich immer mehr. Durch das, dass sie darauf angelegt sind, eben selber zu denken, in Anführungszeichen, können sie vielleicht auch in Ecken hineinschleifen, die wir gar nicht uns vorstellen können, dass das möglich ist. Und durch das entwickelt sich eine gewisse Eigendynamik. Seht ihr das auch so?
Es gibt schon so Beispiele, oder? Es gibt so eine, es hat mal so einen Börsencrash gegeben vor ein paar Jahren, wo entstanden ist, weil dort so automatische Programme mit Aktien handeln. Und die haben sich dort in etwas hineingesteigert, jetzt so einfach formuliert, und haben in einer Sekundenbruchteil Milliarden vernichtet an Wert, bis man sozusagen den Stecker gezogen hat und gemerkt hat, da geht etwas sehr schief, wir müssen das sofort abbrechen. Und das Spannende an diesem Beispiel ist, dass man eigentlich bis heute nicht so genau weiss, was dort genau passiert ist. Es haben dort verschiedene Faktoren ineinander hineingespielt, und die einen sagen, das ist wichtig gewesen, andere sagen, nein, das ist wichtiger gewesen. Und es gibt Theorien, aber man kann nicht eins zu eins nachvollziehen, was dort genau passiert ist. Und das ist dann so eine Art ein Punkt, wo man sich schon muss anfangen zu überlegen, haben wir da noch gehandelt, wir, die diese Programme geschrieben und gestartet haben, oder haben die Programme irgendwie angefangen selber zu handeln, ohne dass wir das noch unter Kontrolle hatten.
Aber eben, da muss man eigentlich auch unterscheiden zwischen Computerspiel und eben anderen Programmen, oder? Also da würde man jetzt wahrscheinlich zwei Sachen vermischen.
Das, was ich jetzt davon geredet habe, ist in der Realität passiert. Genau, das ist nicht mehr in einem Spiel oder in der Fantasie passiert. Beeindruckender eigentlich. Ja.
Aber eben das ist jetzt etwas, wo man muss sagen, das könnte jetzt in einem Spiel nicht passieren. Oder? Also das ist ja, dort ist es relativ ein abgrenzter Raum. Kann man, und ein Raum eigentlich mit klaren Regeln, die sich wahrscheinlich eben unterscheidet jetzt zum ganzen Internet.
Das ist so, aber in diesen Spielwelten, die ein bisschen weiter gehen, die mehr Freiheiten zulassen, wo die Spieler mehr sich auch austoben lassen, dort gibt es das immer wieder, dass sich Sachen anders entwickeln, als die Spielentwickler eigentlich gedacht haben, dass sich das entwickelt. Also bei Spielen wie World of Warcraft oder ähnlichen, wo es seit Jahren gibt und wo seit Jahren Traum gefeilt wird, dort ist das eigentlich so, dass die Spieler etwas entdecken, wo die Entwickler nicht daran gedacht haben, dass man das auf die Idee kommen können und dann Zeug anfangen machen, wo eigentlich gar nicht gedacht gewesen wäre, dass man das machen kann. Also wo die Spieler das auch aktiv suchen zum Teil und probieren, um die Regeln herumzugehen und Zeug auszuprobieren, wo auch noch möglich sein könnte. Und die einen Entwickler versuchen, das Dynamics unter dem Deckel zu behalten und zu verhindern. Und es gibt in anderen Spielen auch Entwickler, die das aktiv fördern. fördert oder es lässig findet, dass die Spieler sozusagen wie das Spiel nehmen und zu ihrem eigenen machen und selber anfinden, irgendwie etwas machen. Und dort entstehen ganz komische Sachen zum Teil. Also dort kann das Spiel dann auch auseinanderbrechen oder die Entwickler müssen etwas drum schrauben, dass es weiter funktioniert.
Das ist faszinierend. Auf der anderen Seite kann es einem ja auch ein bisschen Angst machen. Also es wird einem bewusst, wie manipulierbar das eigentlich alles ist. Oder? Also man fragt sich dann, würden wir es überhaupt merken, wenn jetzt hier jemand ganz aktiv davon manipulieren
will? Also Spieldesign hat sehr viel mit Psychologie zu tun. Und es geht einerseits geht es darum, dass die Spieler etwas machen können, also dass sie Freiheiten haben und dass das eine Art wie ihre Bühne ist. Also der Spielentwickler stellt eine Bühne an und die Spieler sind dann die Schauspieler, die dort ihr eigenes Stück aufführen drauf. Und auf der anderen Seite möchten die Spielentwickler ja ein bestimmtes Erlebnis erreichen und versuchen darum, das so wie in Bahnen zu lenken und die Spieler so in die richtige Richtung zu schüpfeln. Und das ist etwas, wo die Industrie, denke ich, noch sehr am Anfang steht, wo man auch immer noch am Lehren ist, wo man aber so in den letzten 10 Jahren grosse Fortschritte gemacht hat und wo man auch besser geworden ist in dem. Also man weiss jetzt besser, wie man Leute zu etwas bringt und Leute manipuliert, etwas zu machen. Und dort ist dann wirklich schlussendlich eine Frage von der Absicht, die dahinter steht. Oder? Möchte man die Leute dazu manipulieren, Spass zu haben, ein schönes Erlebnis zu haben? Das wäre dann moralisch unverfänglich, würde ich sagen. Oder möchte man die Leute dazu manipulieren, Geld auszugeben regelmässig? Das wäre dann vielleicht gerade noch okay, aber vielleicht kippt es dann schon langsam auch in ein verfängliches Verhalten.
Kann man denn jetzt bei der Entwicklung von diesen Computerspielen auch schon sagen, in welche Richtung das geht?
Ja, es hat so ein Spiel gegeben, wo man gratis kann spielen kann, zuerst mal, und dann ab und zu später ein bisschen Geld ausgeben, kleine Beträge, meistens 1 Franken, 2 für irgendetwas, einen schönen virtuellen Hut zum Beispiel. Oder etwas, wo man Zeit sparen kann damit, wo etwas schneller geht. Und Free-to-Play heisst diese Kategorie. Und sehr viel von der Industrie fängt sich auf das ausrichten. Es gibt dort wirklich so eine Verschiebung, einen grossen Wandel, wo eigentlich die ganze Game-Industrie davon betroffen ist. Und das ist etwas, wo unter den Spielern sehr kontrovers diskutiert wird, wo auch, denke ich mir, ein grosser Teil der Spieler sehr skeptisch und auch mit Sorge ums Hobby, ums eigene Hobby anschauen. Also wo viele als problematisch anschauen. Weil es einfach wirklich die Grundbedingungen, warum spiele ich, wann spiele ich, wie viel Geld gebe ich aus dafür, wie tun die Entwickler eben mit mir umgehen, geht es ihnen darum, dass ich ihnen immer noch mal ein Fränkchen gebe oder nicht, ist dann das plötzlich das Wichtigste im Spiel? Das sind also die Fragen, wo jetzt die Spieler untereinander diskutieren und sehr kontrovers zum Teil.
Ein Computerspiel, das ist auch das Thema im Jugendbuch Erebos, wo Teenager ein Computerspiel spielen, wo sich Realität und virtuelle Welt je länger, desto mehr vermischen. Es geht unter anderem um die Frage, wie weit das Computerspielerinnen und Spieler manipulierbar sind. Bei der Spiele geht zum Schluss vielleicht noch eine Einschätzung von dem Jugendbuch Erebos.
Es ist eine spannende Lektüre. Man muss zuerst ein bisschen reinkommen. Am Anfang hat es zum Beispiel ziemlich eine ausführliche Beschreibung vom Spiel, wo ich irgendwann dachte, ja gut, so genau muss ich es eigentlich nicht unbedingt wissen. Aber dann kommt schon so ein Moment, wo es einen packt und wo es auch einfach ist zum Lesen. Es hat zum Teil klischeehafte Figuren und Verhaltensmuster. Aber gleichzeitig ist es eben ein Buch, wo alle diese Fragen im Zusammenhang mit Computerspiel und Internet aufwirft, und das ist sicher vor allem das, was Erebos auszeichnet. Es ist ring zum Lesen und gleichzeitig ein Buch, das sich gut als Diskussionsgrundlage eignet, auch zwischen Jugendlichen, Lehrern, Eltern oder Grosseltern. Die Autorin hat dafür auch den Deutschen Jugendliteraturpreis bekommen.
Und wer das also lesen soll, die Frage beantwortet uns jetzt zum Schluss Sophie, die 15-jährige Schülerin, die wir schon vorher in der Sendung gehört haben.
Ich würde es wirklich allen empfehlen, die die Radiosendung gerade hören. Und ich würde es auch eben Teenager in unserem Alter, so 15 bis 20 oder so, empfehlen. Weil wenn man noch nicht süchtig ist nach einem Spiel, dann kann man es noch gut unterscheiden von der Realität. Und das Buch, das zeigt eben, wie drastisch dass das gehen kann, wenn man es eben nicht beachtet. Und das ist wirklich ein gutes Buch und ich würde es jedem empfehlen.
Sehr gut. Das Jugendbuch Erebos war das Thema in der letzten halben Stunde bei uns. Das Buch beschreibt, was passieren kann, wenn die virtuelle Welt immer mehr in die reale überschwappt. Angaben zu dem Buch findet man jetzt bei uns im Internet unter drs1.ch. Darauf können Sie das Buch auch gerade bestellen. Und auch weitere Angaben, zum Beispiel zu der Frau, die das Buch geschrieben hat, gibt es bei uns auf dieser Seite, jetzt gross drauf, auf der Startseite beim Titel Erebos – Leben in der virtuellen Welt. drs1.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.